Machst du jetzt den Timer an?
Ich mache jetzt den Timer an, 30 Minuten. Gib ihm.
Ich bin wirklich gespannt, ob das bei unserer Redebedürftigkeit bezüglich Themen alles aufgehen würde. Aber
ich bin auch sehr gespannt. Guck mal, was das hier gibt. Wir haben uns 3 Themen in 30 Minuten vorgenommen.
Aus denen vielleicht sogar 4 werden.
Aber ihr kennt uns ja. Ist komplett authentisch hier.
Kalter Start übrigens.
Und wir haben auch noch keinen Namen für das Ganze. Wir haben gerade kurz über Third and 30 nachgedacht, also 3 in 30.
Ich hatte ja eben noch 3 in 30. Dritter und 30 war deine Idee.
Ja.
Was hatten wir noch? Ah ja, 30-Minute-Drill hatte ich auch noch drin. Wegen 2-Minute-Drill, 30-Minute-Drill.
Ja. Finde ich zu geforst.
Zu geforst?
Ja, wir können ja nochmal gucken.
Aber wie gesagt, ey, das ist ein Aufruf ja auch an alle da draußen jetzt gerade.
Ich habe auch schon viele gute Vorschläge bekommen. Ist aber noch keiner dabei gewesen, wo ich vom Stuhl gefallen bin, wo ich dachte, das ist es.
So, und da wir immer auf Sachen stehen, wenn wir von Stühlen fallen.
Okay.
Schickt uns etwas und schickt uns vom Stuhl.
So, deshalb willkommen zu diesem, was auch immer das hier ist, von Fokus.
Fokus.
Football. Der liebe Jan lässt sich entschuldigen, den hat es eiskalt erwischt. Nämlich eiskalt mit Schüttelfrost anscheinend.
Ist so, gute Besserung.
Der liegt krank im Bett, gute Besserung. Deshalb machen wir das hier unten, hier ohne ihn. Was aber mal, sag ich mal, für den ersten Folge gar nicht schlecht ist, weil potenziell haben wir dadurch weniger Zeitstress.
Ja, wollte ich gerade sagen, jeder hat hier jetzt mehr Redeanteil, weil ich ja schon gesagt habe, ich sehe die Herausforderung in dem Format an der Schlagzahl an Wörtern, die wir da immer reinhauen. Ich habe ja in der letzten Folge auch schon wieder mal unter Beweis gestellt, dass sowas wie Rapid-Fire-Geschichten mit mir nicht funktionieren, deswegen
bin gespannt. Das machen wir irgendwann mal.
Einfach
als Format, Rapid-Fire mit Marek.
Ist so. Also nagelt uns jetzt nicht drauf fest, die Folgen werden nicht Punkt 30 Minuten dauern, sondern wir haben uns vorgenommen, jedes Thema 10 Minuten
für euch zu beleuchten. Ich habe den Gedanken noch nicht ganz abgeschoben tatsächlich.
Dass die Punkt 30 Sekunden.
Wir hatten mal einen Kommentar unter einem YouTube-Video, ich habe da jetzt gerade nicht den Namen vor Kopf, der meinte, wir sollen uns einen 30 Minuten Timer stellen und danach einfach kommentarlos aufhören, auch wenn es mit einem Satz ist. Finde ich irgendwie ganz witzig.
Boah, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, wie unausgeglichen unsere Tage dann würden, wenn wir hier rausgehen und, weiß ich nicht, noch so gefühlt 3-4 Sätze eigentlich hätten sagen wollen. Deswegen, naja. Aber ihr merkt schon, auch das Intro verleitet uns jetzt gerade schon wieder in die Laberei.
Wir haben schon 3 Minuten verkackt, verkackt und verloren. Ja. So, Marek, du hast groß angekündigt, du warst einer der Glücklichen, die bei diesem herausragenden Münchenspiel waren.
Genau.
Du hast die ganze Experience mitgenommen von Donnerstag, glaube ich, an.
Richtig.
Bis Sonntag. Und jetzt, ich weiß wirklich noch nicht viel. Wir haben noch nicht so viel gesprochen darüber. Gib mir mal deine 3 Highlights und deine 3 Lowlights.
Meine 3 Highlights und 3 Lowlights. Boah, 3 Lowlights zu finden, sag ich jetzt schon, wird ziemlich schwer, aber gucken wir mal. Finde ich gut. Hast du einen Timer gestellt?
Ich habe einen Timer gestellt.
Du hast einen Timer gestellt, okay. Highlights. Soll ich mit dem besten Highlight anfangen oder erstmal mit dem besten Highlight? Mein persönliches Highlight war bereits Donnerstag. Donnerstag hatten die Giants so eine Eröffnung im Hofbräuhaus. Also die Giants waren ansässig als Fanbase im Hofbräuhaus. Jedes Team oder jedes Franchise, das in München vertreten war, hatte so seine Base. Die Seahawks waren unter anderem zum Beispiel im Hardrock, die Panthers, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, aber jeder war auf jeden Fall irgendwie so verteilt. Dass die jeweiligen Lokalitäten waren auch so gebrandet, jeweils vom Team. Und Donnerstag war es bei den Giants im Hofbräuhaus, quasi auf der Erdgeschossetage, auf dieser Hauptetage vom Hofbräuhaus, gab es erstmal so eine offizielle Begrüßung quasi aller Giants-Fans. Big Blue Travel war auch schon am Start. Das war eine Reiseorganisation, ich glaube es sogar von den Giants selbst, bei denen sich halt New Yorker einbuchen konnten, um die deutsche Kultur in München ausleben zu dürfen. Dementsprechend ganz viele Brezen, Weißbier und Weißwürste.
Brezel.
Ja, genau. In sich rein zu kredenzen. War eine gute, ausgelassene Stimmung. Aber mein persönliches wirklich Highlight war dann, dass ich, sagen wir es mal so, mehr oder weniger zufällig in eine andere Lokalität gekommen bin, dann zur späteren Stunde, so ich würde sagen so gegen 11 oder so abends. Und da wirklich in einer kleinen, aber feinen Runde die Möglichkeit hatte, im Big Blue Germany Podcast habe ich nur so ein bisschen rumgedruckst mit den Namen, aber ich hatte ganz konkret wirklich 2-3 richtig geile Stunden mit Amani Tuma und Plexico Burros, die einfach mit in dem Laden waren und ja, mit denen einfach wirklich über Football gequatscht habe.
Plexico also, Burress ist doch einer der Super Bowl-Helden, oder?
Plexico Burress hat den Touchdown gefangen, einfach den entscheidenden im 2007er Super Bowl. Das müsste die Corner-Route gewesen sein, die da geschlagen hat. Genau. Und das war halt geil, weil es war nicht so dieses, ja, wie soll man sagen, es war nicht so ein Fanboy-Talk, weißt du, sondern es war so ein Ding, was sich halt wirklich entwickelt hat, wo man dann über, weiß ich nicht, wir haben unter anderem über Turf gesprochen, weil MetLife ja die riesengroße Geschichte mit Turf oder Grassfield ist und unter anderem von Plexico Burress mehr oder weniger ein bisschen die Architektur vom Stadion erklärt bekommen und worauf es halt wirklich ankommt, dass es eigentlich gar nicht auf diesen Rasen ankommt, sondern auf den Untergrund, der da drunter ist, die Erklärung bekommen, dadurch, dass MetLife ja eine Multifunktionsarena ist und unter anderem auch Konzerte beherbergt, dass das eigentlich so das Kernproblem ist, dass das eher so am Beton liegen würde und nicht auf dem Rasen, der da drauf ausgelegt wird, dass der so ein bisschen bumpy ist und dementsprechend der Rasen auch nicht so ganz setzen kann. Mit Amani Toomer absurd, wirklich die halbe Liga an NFL-Quarterbacks durchgegangen.
Muss ich mir jetzt tatsächlich outen? Der Name sagt
Amani Toomer war All-Time-Receiving-Leader der Giants, war oder ist, müsste ich noch gucken. Also wirklich auch absolute Giants-Legende, Wide-Receiver. Schau es dir an. Ich gucke jetzt gerade gerne für dich nochmal nach, wie viele er gemacht hat.
Ich glaube dir das aufs Wort.
Genau, und bei dem war es zum Beispiel sehr, sehr geil, weil nur um ein Beispiel einfach zu bringen, es war einfach so, dass wir nachher wirklich so über Lamar Jackson zum Beispiel gesprochen haben und das Gespräch war so deep, dass wir nachher über seine Zeit bei Louisville gesprochen haben, dass er zum Beispiel nicht nachvollziehen konnte, wie Lamar so weit droppen konnte und warum immer dieses Running Back und er ist nur ein Läufer und Athlet Thema so hochgehangen ist, weil Louisville wohl auch eine Pro-Style-Offense mit ihm gespielt hat. Also das war so dieses Level, weißt du, es war nicht so dieses, ey, how is it in Germany, und das war schon, also es war einfach special, sag ich dir ganz ehrlich, es war einfach so, ich gebe darauf offen ehrlich zu, ich habe euch beiden ja auch danach geschrieben, dass das so ein bisschen surreal für mich gewesen ist. Ja, und das muss ich sagen, das war so auf jeden Fall das persönliche Highlight. Highlight Nummer zwei muss ich einfach sagen, Football Deutschland ist einfach unfassbar geil.
So.
Also, um das dann halt jetzt auch allgemeiner zu halten, weil wie gesagt...
By the way, ich glaube, du hast nur Zeit für zwei oder zwei. Zwei, ja. Oder vielleicht auch nur eins und eins.
Wie viel habe ich denn jetzt noch?
Du hast jetzt, keine Ahnung, 5 Minuten.
5 Minuten, ja, okay. Wie gesagt, deswegen will ich auch auf das die Gespräche nicht noch tiefer eingehen, weil wie gesagt, das war einfach 2-3 Stunden mit den beiden. Zwei eher. Halt wirklich ein Talk aus dem Leben. Nummer zwei, wie gesagt, Football Deutschland. Eigentlich kannst du auch mit auf die Stufe einstellen, weil das, was mich über die 4 Tage... da begleitet hat, noch vor allem, wie ich euch ja auch schon in der Sendung am Dienstag gesagt habe, vor allem das Feedback, was uns drei getroffen hat, es war phänomenal. Auch das war absolut surreal. Gefühlt sind wir drei Dudes einfach von der Couch, die Football einfach sehr, sehr lieben, und dann so diesen Sprung zu haben, dass sich wirklich wildfremde Menschen einfach von der Seite ansprechen. Und man das Gefühl hat, dass man sich schon sehr, sehr lange kennen würde, ne? weil es halt einfach unter diesem Deckmantel Football passiert war, für mich wirklich auch einfach überwältigend, auch generell so dieses ganze Flair, was da herrscht. Es zeigt, also es wird dann halt ein bisschen deutlicher, wie groß Football Deutschland eigentlich ist, weißt du, dass es nicht nur dieses Phänomen ist im Internet, wo man sich dann gegenseitig anpöbelt oder Meinungen nicht teilt und sonst was, sondern nein, es gibt auch eine sehr, sehr herzliche Seite.
Es ist nicht nur Brock Purdy-Diskussion.
Nee, eben, genau, wirklich so, sondern es ist einfach... Football Deutschland existiert mit Haut und Haaren und das in sehr, sehr vielfältiger Form und sehr, sehr geil halt einfach, deswegen da kann ich halt wirklich auch nicht ansatzweise so den Moment benennen, sondern es war durch die Bank von Donnerstag bis Sonntag so, vor allem, ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt mit Big Blue Germany auch, unfassbar, was diese Fangruppen auch auf die Beine stellen, insbesondere jetzt in dem Fall Big Blue Germany, aber die Seahawks haben das ja vor 2 Jahren auch gemacht, also es ist unfassbar, unfassbar.
Warst du in dem Links-Rechts-Ding von André Schnurre?
Nein, da war ich nicht, weil ich...
Da war ich richtig neidisch. Da wäre ich gerne drin gewesen.
Das ich habe es von weiter weg gesehen, weil ich vorher noch eine SD-Karte holen musste für meine Aufnahmegerät.
Ganz ehrlich, ich liebe den Typ, ne? Diesen André Schnurre, diesen Saxophonisten von der ja. Also, einer für mich der geilsten Story dieses Jahr. Ich finde
es
super.
Ich habe es im Big Blue Germany Podcast schon gesagt, ich finde, bei dem ist halt das Geile, ich finde es cool, dass so jemand, der einen sehr, sehr coolen viralen Moment einfach hatte und den jetzt ausleben darf und daraus halt irgendwie profitieren kann, weil es genug Idiotismus im Internet gibt.
Weißt du, was der ist? Der ist das coole, der ist der coolere oder das coolere Hawk Tua Girl.
Ey, ich glaube sogar, dass ich dasselbe Beispiel nämlich genannt habe. Echt? Ja, ja, weil genau das ist ja, also wir erzählen das jetzt gerade so ein bisschen lachend oder so, aber genau das ist das ja. Das ist ja ein Dude, der eigentlich in einem sehr, sehr coolen Moment viral gegangen ist und daraus halt jetzt, sag ich mal, auch irgendwo Profit schlagen kann oder auch sichtbarer wird. Deswegen finde ich das eigentlich cool. Ich war, wie gesagt, nur in dem Moment eine SD-Karte für mein Aufnahmegerät holen. Genau.
Sad.
Und ja, Highlight Nummer 3, es war natürlich die Pressetribüne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Ganze drum und dran.
Gute Plätze,
wa? Dazu, ja, die Plätze waren Banane. Wobei ich sagen muss, dank des Mannes, über den wir später noch reden werden, hatte ich schon mal ähnliche Plätze.
Naja.
Genau, weil der gute Shane Waldron mir über Fabi damals, oder mir und Fabi damals in Wembley ziemlich ähnliche Tickets besorgt hat. Genau, aber allein die Experience war einfach krass. Und da muss ich halt auch nochmal sagen, wie im Podcast letztens, vielen lieben Dank nach draußen, das seid ihr, ne? Das ist euer Verdienst.
So.
Das ist euer Verdienst, weil ihr einschaltet, weil ihr uns pusht, weil ihr, ja, weiß ich nicht, aufgrund der Masse, die wir mittlerweile schon irgendwo generiert haben, uns die Rechtfertigung gibt, dann auch bei der NFL anzuklopfen und zu sagen, von wegen, hey, hier ist Focus Football, can we be...
hier sind drei Dudes auf der Couch.
The press, please.
So. Can we be the press.
Genau, also das waren ja, so wirklich
für meine die, drei Highlights. Für die drei hast du keine Zeit mehr, aber es ist auch okay, weil wir sind ja ein positiver Podcast.
Ey, ich muss ja auch, das Einzige, was ich dir auch sage, guck mal, ich habe auch nur eine Sache. Darf ich noch, habe ich Zeit für eine?
Na, weiß ich nicht.
Aber guck mal, eine Sache. Das ist das Einzige, was heißt negativ? Das ist doch nicht mal negativ,
ich habe jetzt auch keinen Bock, hier die Zeitpolizei zu spielen.
Nein, ja, guck mal, ich mach's halt auch kurz. Das ist auch gar nicht negativ. Ich war ja auch freitags bei der Pressekonferenz der Giants an der Säbener Straße und habe auch die Pressekonferenz zum Beispiel nach dem Spiel und so miterlebt. Bezeichnend ist auch das falsche Wort, aber es war schon sehr, sehr faszinierend zu sehen, was neben dieser ganzen Herzlichkeit mit Fans und allem drum dran, die NFL einfach für ein knallhartes Business ist, ne? Und da gibt es Zeitpläne, die werden eingehalten und da gibt es auch eine gewisse Striktheit in Dingen, die du halt tun darfst und die du halt nicht tun darfst, was zum Beispiel angeht Film beim Training oder sowas, weil das so gefühlt so 3,5 Minuten an dem Freitag.
Die haben doch so riesen Vorhänge auch da an der Säbener Straße.
Die haben einfach, gut, wobei das war vom FC Bayern aus, ich war relativ früh freitags in dem Presseraum und die Bayern haben dann noch auf dem Platz trainiert und dann wurden halt einfach irgendwann die Vorhänge zu gezogen.
Ich habe da mal Praktikum gemacht in der Marketingabteilung beim FC Bayern.
Ach.
Die haben die Vorhänge fast immer zu.
Ja, und das war das Lustige ist gewesen, bei der einen Seite gab es scheinbar keine Vorhänge oder so und dann haben sie da einfach so einen Transporter vorgestellt, dass man nicht auf den Platz gucken konnte. Aber beim FC Bayern Training und bei den Giants war, wie gesagt, wurden hingeführt, durften 4 Minuten lang mehr oder weniger kurz filmen und dann wurde sehr, sehr strikt halt auch gesagt, so, das war's jetzt, weil den Punt und Kickoff-Walkthrough durftest du dann nicht mehr filmen.
Ja, krass. Hast du hinten rechts diesen künstlichen Hügel gesehen und diese Anlage auf der Säbener Straße?
Boah, nicht bewusst gerade, ehrlich
gesagt. Die haben ja, glaube ich, 2 oder 3 Plätze da und dann hinten rechts in der Ecke haben die so einen Hügel, wie so Hillsprints und so. Hat damals Felix Magath wohl gebaut, als er da war, mit so Medizinball werfen und sowas. Und das wird einfach seit 5 Jahren nicht mehr benutzt oder so. Geil. Oder seitdem er halt nicht mehr da ist.
Wie Christoph Daum im FC damals, ja. Der hat Trimmlichtfahrt am Geistbockheim so installiert. Der wird aber genutzt. So. Das war München. Wenn ihr mehr Fragen zu München habt, gibt es entweder morgen im Stream, wenn ihr das rechtzeitig hört. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt, schreibt mir gerne. So. Ich beantworte euch gerne die Fragen.
Du hast ihn eben schon angesprochen, der gute Shane Waldron. Ja, ich probiere jetzt eine Überleitung zu finden, aber dieser Mann hat seinen Job verloren, jetzt diese Woche. Thomas Brown ist der neue Offensive Coordinator, der war davor der Passing Game Coordinator der Bears und war letztes Jahr Offensive Coordinator in Carolina, also unter Frank Reich war er da der Offensive Coordinator, hat dann irgendwann auch das Play Calling übernommen, aber vorher war es natürlich Frank Reich, der die Plays da gecallt hat, war davor 3 Saisons bei den Rams, unter anderem eben auch mit Shane Waldron in 2020, deshalb wahrscheinlich auch den Job dann in the first place bekommen bei den Bears und ja, erste Gedanken. War der richtige und dann auch endlich der Move, der sein muss, oder?
Ja, ich sag mal so, das war so, als ich das gelesen habe, ich habe mit Fabi die letzten 2, 3 Wochen geschrieben, weil er jetzt auch gerade in Amerika ist und unter anderem Shane auch getroffen hatte bei einem Spiel und es stand ja schon an der Wand geschrieben, mehr oder weniger. Also je mehr die Bears halt verlieren oder je weniger positive Nachrichten kommen, desto mehr muss halt irgendwas passieren. Und ich sag mal so, er ist die logische Schlussfolgerung. Ne? Um, bevor du irgendwie als Bärs den großen Cut machst und erstmal an den Eberfluss rangehst, machst du es halt erstmal so. Ne? Und ich will ihn jetzt nicht als Bauernopfer betiteln, weil Fakt ist, dass diese Offensive ja nicht so funktioniert, wie man das sich erhofft hat. Es gab so Phasen rund ums London-Game, da diese ein, zwei Wochen, wo man gedacht hatte, hey, es geht irgendwie in die richtige Richtung, aber vor allem mit so Ergebnissen wie gegen die Patriots jetzt am Ende, ja, sag ich mal, ist das ja unumgänglich geworden. Frage, die große Frage ist, die wir jetzt, glaube ich, gerade nicht beantworten können, ist, wie viel Schuld trägt er tatsächlich, ne? Aber wer keine Punkte aufs Board bringt, also dann ist es ja schon plausibel, als erstes zumindest mal zu gucken, was geht beim Offensive Coordinator. Ich sag mal so, die Seattle Seahawks Gemeinde wird jetzt
die freut sich, also haben wir auch schon Nachrichten zu bekommen.
Ja, was heißt die freut sich? Ich glaube, die fühlt sich halt einfach bestätigt, ne? Also bestätigt mit dem, was in Seattle letztes Jahr abgegangen ist, mit einer gewissen Eintönigkeit, was das Ganze anging. Ja, aber ich sag mal so, es überrascht mich nicht, dass es passiert ist.
Ja, also ich bin da, glaube ich, noch ein bisschen kritischer. Ich habe den Move ja seit mehreren Wochen schon gefordert. Ob das jetzt das Problem löst, der Bears Offense, wage ich mal zu bezweifeln, weil ich glaube, der ganze Coaching-Staff ist da ein Problem. Wie gesagt, Thomas Brown ist auch mit Shane Waldron sehr stark verknüpft und auch selbe Schule durchlaufen etc. Also ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass da so krasse Änderungen jetzt kommen. Aber Fakt ist, Bears sind aktuell 24. in Punkten nur, 28. in Yards per Carry, 30. in Yards per Pass, 30. in Total Yards, 31. in Third Downs und ebenfalls nur 31. in Yards per Play. Ne? Also das sind alles offensive Statistiken, in denen du nicht in den Bottom oder in den 25 bis 32 sein willst und du bist eigentlich in allen Kategorien da. Das heißt, jegliche Metrik, die du findest über die Bears Offense, sieht nicht gut aus. Letzte Woche, und das war dann, glaube ich, das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, Bears sind gegen die Patriots 1 von 14 gegangen im dritten Versuch. Also das sind 7%, das ist die schlechteste Quote seit 2012, die gemessen wurde im Third Down. Also das war dann, glaube ich, der Moment, wo Eberflus gesagt hat, okay, hier muss was passieren. Ich habe noch so ein paar andere Stats. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt noch rausgeschrieben hast. Oder soll ich einfach durchrattern?
Ratter du gerne die Stats durch, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, das einmal durchgängig zu hören.
Genau,
ich
hab hier also auch das, war jetzt, aber ja, das war jetzt, ne, die Offense im Globalen, sage ich mal. Jetzt gibt es natürlich auch einen Quarterback, der da spielt, der natürlich Rookie ist, der natürlich auch nicht, sag ich mal, von der Schuld befreit ist. Auch er ist aktuell ein Problem. Wie viel von dem Problem er ist, das werden wir dann jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen. Aber wenn man zum Beispiel bei PFF jetzt 20% der Team Dropbacks nimmt, also die Quarterback, die 20% der Dropbacks gespielt haben oder mehr, sind das 41 Quarterbacks aktuell. Caleb Williams ist 35. in Passing Grade und schlechter sind nur Tyler Huntley, Spencer Rattler, Bryce Young, Anthony Richardson, Will Levis und Aiden O'Connell. Also das ist keine gute Liste, in der du dich da befindest. Und das Interessante ist, und dann kommen wir wieder auf die allgemeine Offense, wenn man sich jetzt so andere Metriken anguckt, wie zum Beispiel Big Time Throws und Turnover-Worthy Plays, ist Caleb Williams relativ ähnlich zu einem Patrick Mahomes zum Beispiel. Unterschied ist nur, dass Patrick Mahomes 500 mehr Yards hat, und im Schnitt auch für ein Yard mehr pro Pass-Attempt gepasst hat. Das heißt, obwohl die beiden zum Beispiel, was diese beiden Metriken angeht, relativ gleich sind, ist eine Offense von dem Patrick Mahomes deutlich produktiver. Ne? Und das dann auch wieder diese eine Seite der Wahrheit so, Caleb Williams sieht aktuell nicht gut aus, aber diese Offense sieht an sich auch nicht gut aus. Also die Receiver sind nicht open, es passiert, gibt keinen Yak, es gibt keine einfachen Reads, die haben kein Running Game, ne? Habe ich eben auch vorgelesen, auch das Running Game ist Katastrophe. Und dann haben sie absolute Protection Issues up front. Also sie kriegen es nicht hin. Tausend, wirklich, wenn du dir das Tape anguckst, tausendmal hast du irgendwie einen freien Rusher, der nicht aufgenommen wird und du hast O-Liner, die zeitgleich keinen blocken. Also du hast absolute Protection Issues. Und ja, wenn man sich das nämlich dann anguckt, was die O-Line angeht, Caleb Williams hat die 5 meisten Pressures die Saison bekommen. Das heißt, es gibt, also ne, von allen Pressures hat er die 5 meisten, was schon mal nicht gut ist. Ne? Kein Quarterback sieht gut aus an der Pressure. Aber er ist dann auch jemand, der vergleichsweise oft gesackt wird, wenn er under pressure ist. Ne? Also diese Pressure-to-Sack-Rate ist bei ihm bei fast 30%. Auch da sind ein Levis, Rattler und Winston die einzigen, die schlechter sind, in dem Szenario Sacks auszuweichen. Also das jetzt nur einfach nur mal als grobes Bild. So die Offense an sich hat ein Riesenproblem.
Und da kommen wir aber übrigens zu dem Punkt, den ich halt nämlich meine. Also ja, dieses Shane Waldron ist in meinen Augen halt jetzt das also er ist der plausible Move für die Öffentlichkeit in meinen Augen, aber jetzt zu erwarten, dass sich alles verändern wird, halte ich halt für komplett blauäugig. Ne? Das ist ja, glaube ich, so dieses, das, was du ja auch gerade sagen willst, dass dieses Problem ja viel, viel tiefer halt liegt. Und da stelle ich mir halt so ein bisschen die Frage.
Genau, also wenn wir diesen Kuchen aufmalen, ne, so Kuchendiagramm, so wie viel Prozent des Blames hat jemand verdient, so, dann glaube ich, dass Shane Waldron da schon mehr als ein Drittel kriegen müsste und dass er wahrscheinlich auch gehen muss, aber auch ein Caleb Williams ist daran nicht unschuldig, auch die Receiver sind daran nicht unschuldig, auch die O-Line ist daran nicht unschuldig, ne, und das alles zusammen endet halt in einer sehr unproduktiven Offense aktuell, ne, und wie gesagt, ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass der Offensive Coordinator-Wechsel da jetzt so einen riesen Unterschied macht, einfach weil ich habe jetzt auch keine riesen Meinung zu dem Mann, der das jetzt der neue OC ist, der Thomas Brown.
Das Ding ist, bei Thomas Brown muss man dazu sagen, er hat letztes Jahr von Frank Reich kurzzeitig die Play Calls übernommen. Die wurden ihm aber dann wieder von Frank Reich abgenommen, der dann aber in Season gefeuert wurde. Also der Mann wird jetzt gerade zum zweiten Mal mehr oder weniger so ein bisschen zum Spielball von Leuten, die um ihren Job halt kämpfen. Ja. Weil bei Eberf, also sind wir mal ehrlich, es geht ja hier. Ich würde sogar sagen, Shane Waldrons Feuerung, wollte ich gerade schon sagen, hat auch mehr damit zu tun, dass Eberflus versucht, gerade seinen Arsch zu retten. Ne?
Ja, absolut.
Also das ist auch halt so,
Teil der Wahrheit. Ne?
Das ist eben, ne? Also das würde ich halt nämlich auch gerne reinbringen. Also safe brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir haben ja auch über die Routenkonzepte schon gesprochen, dass die teilweise bei DJ Moore sehen sie unkreativ ohne Ende aus. Wir hatten ja irgendwann mal dieses Chartens zusammen.
Ja, vor allem haben sie meiner Meinung nach die Receiver, also die falschen Receiver laufen die falschen Routen. Ne? Also du hast richtig oft einen Keen Allen, der tief läuft und einen Odunze, der kurz arbeitet, wo ich mir denke, Bruder, du hast den besten Third-Down-Receiver der letzten 5 Jahre in Keen Allen. So lass ihn einfach seine Option-Runs laufen und lass Odunze den Contested-Catch-Deep fangen. So, weißt du, das macht für mich. Und das halt auch Coaching, ne? Also das ist dann wieder, ne, das ist, deshalb Fazit von mir, um das kurz zu halten, Shane Waldron raus, absolut richtiger Move. Ist der richtige Move, ist ein Desperate Move von Eberflus auch. Ich glaube, am Endeffekt wird es nicht groß was ändern. Das heißt, wir werden generell einen Coaching-Wechsel in Chicago sehen. Und ich hoffe einfach nur, dass die für alle Bears-Fans, dass wir jetzt so ein bisschen, zumindest ein bisschen Hoffnung kriegen, dass Caleb Williams ein bisschen die Kurve kriegt, weil es war ja kurz vor der Bye-Week, sah das ja mal ganz gut aus. Und seit der Bye-Week sind die einfach die schlechteste Offense der NFL. Da übrigens, vielen, vielen Dank. Die Frage habe ich eben nicht gesagt, kam von Nick Norbeck. Ne, für alle da draußen, wir sammeln immer montags die Fragen für dieses neue Format. Nick Norbeck hat gefragt, was ist denn mit der Bears Offense los, etc. Das haben wir dann verknüpft mit den News natürlich.
Shoutout.
Zu Shane Waldron. Und wenn du nichts mehr hast, gehen wir zum nächsten Thema, was wir bekommen haben.
Ja, ich hätte nur eine letzte Sache dazu gesagt, weil ich mir noch mal ein bisschen durchgelesen habe, was so rund um sein Hiring damals gesagt worden ist bei Shane Waldron. Was mir sehr, sehr aufgefallen ist, Matt Eberflus hat ihn damals eingeleitet als Great Teacher. Dass er ein Great Teacher sei. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, das, was Shane Waldron jetzt in den ersten Spielen halt nicht geschafft hat, zu sein. Weil es ja auch übrigens über Jay Glazer, der sehr, sehr gut informiert ist in der NFL, bei dem, ich würde sagen, das ist übrigens jemand, bei dem ich zu fast 99%, wenn der was sagt, dann glaube ich auch, dass das passieren wird, weil der eigentlich sehr selten falsche Dinge sagt. Da gab es ja auch zum Beispiel auch die Berichte, dass schon Inside vom Bears Building Spieler vereinzelt hingekommen sind und gesagt haben, ey, Originalzitat, we are not a Pop Warner Team, dass er die upcoachen soll, dass es auch in Richtung Caleb war, dass die Leute härter angepackt werden wollten und das scheinbar nicht der Fall gewesen ist. Und ja, Survival Mode, ich würde es einfach so sagen, es ist Survival Mode in Chicago. Die nächsten 8 Wochen kämpfen da einige Leute um ihren Job. Und wenn das komplett in die Hose gehen sollte, bin ich gespannt, was mit Head Coach und GM passieren wird. Ryan Poles haben wir jetzt gerade gar nicht mit reingeworfen. Und da bin ich halt auch gespannt, ob da irgendwann mal hingeguckt wird, weil ich erinnere mich noch an unser Frühjahr. Da wurde immer gesagt, das ist wahrscheinlich die paradiesischste GM-Situation, die wir seit Ewigkeiten gesehen haben, und die entpuppt sich gerade als Luftloch.
Ja, also das Talent auf dem Papier hat er zumindest auf den Platz gebracht, aber so spielen tun sie aktuell nicht, da gebe ich dir absolut recht. Die letzte Frage oder das letzte Thema, was wir heute behandeln, je nachdem wie die Zeit es zulässt, ist das Thema Steelers und wie sehr gewappnet dieses Team ist für einen tiefen Playoff-Run. Die Frage kommt von Storky96, da vielen, vielen Dank für die Frage. Und da würde ich jetzt einfach dir mal das Wort überlassen am Anfang, Marek. Pittsburgh Steelers, eine der Überraschungen der Saison. Was glaubst du, wie viel Hoffnung können sich Steelers-Fans machen auf Playoff-Run oder sogar Super Bowl?
Also ich muss sagen, wenn ich Steelers-Fan wäre jetzt gerade, wäre ich sehr, sehr confident. Ich wäre sehr, sehr confident, weil wir sagen müssen, dass ja eigentlich in den ersten Wochen Dinge passiert sind, bei dem bei denen wir sagen würden, die haben wir so nicht kommen sehen. A, und das ist für mich so auch der Winner-Move überhaupt aktuell. Die Pittsburgh Steelers haben halt einfach eine Sache, was die Chicago Bears zum Beispiel jetzt gerade nicht haben. Eine, und wenn nicht vielleicht sogar die mitstabilste Coaching-Situation der ganzen Liga. Und Mike Tomlin hat es mit dem Wechsel auf Russell Wilson in meinen Augen auch mit einem Double-Down-Move mehr oder weniger bewiesen, dass man sich um die Steelers keine Sorgen machen braucht, dass da sehr, sehr gute, fundierte Entscheidungen getroffen werden, die nach außen hin vielleicht also wirklich risikoreich ausgesehen haben, aber der Wechsel von Justin Fields nach dem 4-2-Start auf Russell Wilson zum Beispiel, und wenn wir jetzt sehen, wie das gerade abläuft, würde mir als Steelers-Fan massivste Freude bereiten. Das ist für mich so mit das Indiz, wo ich sage, ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen schon mit ihnen rechnen können. Wir aber auch sagen müssen, sie haben jetzt in der ersten Halbzeit der Saison tendenziell schwächere Gegner gespielt, wobei ich das in Anführungsstriche setzen würde. Sie haben Gegner gespielt, die nicht so offensive Schlagkraft aufbieten, was Points per Game angeht. Haben da gegen die Falcons gespielt, gegen die Cowboys, Colts, Chargers, Jets, Broncos, Raiders und Giants. Und jetzt kommen halt Ravens. Die Commanders waren jetzt gerade da, die Bengals kommen noch zweimal, müssten es sein. Die Chiefs werden noch gespielt, die Eagles werden noch gespielt und die Browns müssten, glaube ich, noch zweimal gespielt werden. Heißt, jetzt kommt ein bisschen tougherer Stretch. Ich glaube aber, dass die Steelers mit einem sehr, sehr guten Gefühl jetzt gerade in dieses Spiel reingehen. Von daher, also ich, Playoffs sind für mich mehr oder weniger, also was heißt sicher, aber die sind jetzt gerade 7-2. Drei Siege werden sie auf jeden Fall holen aus den Dingern. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass sie. Ich habe ja in der letzten Folge die Chargers so als Team genannt, zum Beispiel, auf das du nicht treffen willst. Und ich glaube, die Pittsburgh Steelers sind genau derselbe Fall. Dass du auf die, wenn du in den Playoffs bist, ist das so ein Team, gegen das möchtest du nicht spielen.
Ja, das glaube ich definitiv auch. Ne? Wir hatten in der Preview zur Saison gesagt, ne, der Stretch, der nach Woche 10, 11 kommt für die Steelers, ist richtig tough. Du hast ihn gerade kurz angesprochen. Alle 6 Division-Matchups kommen noch. Ich glaube, die Steelers sind das einzige Team, was noch kein einziges Division-Duell gespielt hat bisher. Das heißt, alle 6 Division-Matchups in der AFC North kommen noch.
Und ist das ein Vorteil? Würdest du sagen, das ist ein Vorteil?
Warte kurz, und die anderen beiden Teams, die keine Division-Duelle sind, jetzt im Stretch, sind die Chiefs und die Eagles. Ja, ne? Also,
das ist tough.
Das ist, also der Stretch, der jetzt kommt, ist sehr, sehr tough. Also würde mich nicht wundern, wenn wir ein Steelers-Team in den Playoffs sehen, wo aber so Recency-Bias-mäßig so ein bisschen die Vibes low sind, weil sie einfach einen sehr, sehr toughen Schedule gespielt haben. Was war die Frage gerade?
Findest du das ein Vorteil, wenn du die Division-Games so spät hast, alle 6? Würdest du sagen, das ist ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
Boah, habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu.
Ich habe auch keine.
Weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, ich glaube, 7-2 zu starten wünscht sich jeder so. Sag mal, und ich so glaube, hinten raus holst du dir dann halt deine 1-2 Siege und hast halt die Playoffs sicher, ne?
Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, mit der Grundlage, die sie gerade haben, gehen sie schon mit sehr, sehr breiter Brust rein, deswegen.
Ja, noch einmal zur Charakteristik des Teams, ne? Also, du hast jetzt einen Quarterback, der jetzt da spielt seit drei Spielen mit Russell Wilson, der sehr gut auf den Ball aufpasst, ne? Das ist immer wichtig bei einem Team, was hauptsächlich mit ihrer Defense halt kommt, ne? Also, Russell Wilson passt auf den Ball auf, wenig Turnover, hat ein Turnover-worthy Play in den letzten 3 Spielen zusammen gemacht. Dazu 6 Big-Time-Throws, ne? Das ist natürlich Russell Wilson Football plus dazu halt dann die Fähigkeit seiner Receiver, deshalb ist das Roster dann auch für ihn, glaube ich, sehr gut gebaut, weil er einfach diese Contested Catch Guys outside hat, die halt diese Moonballs runterpflücken, die er wirft. Defense habe ich eben schon angesprochen, ist eine sehr, sehr parate Defense. Ne? Also haben die 2 Punkte zugelassen in der NFL, die 5 wenigsten Yards, haben eine sehr gute Run-Defense, was auch in den Playoffs immer wichtig ist. Ne? Also wenn wir über Playoff-Football reden, ist ja auch immer viel im Winter, was muss stehen. Die Run-Defense und dass du den Ball selber läufst und den Ball nicht abgibst. Ne? Also so ist das ja dieser Play-off-Football, dieser klassische. Diese DNA haben die Steelers auf jeden Fall und haben auch die 4. niedrigste Zahl in Missed Tackles. Ne? Also du hast auch eine Defense, die einfach gut tackelt und parat ist. Und meiner Meinung nach, dazu kommen noch die stärkste Dealer im Football. Ne? Also gerade was der Pass-Rush angeht, du bist da 3-deep mit einem Highsmith, mit einem Watts und mit einem Herbig und hast jetzt noch einen Preston Smith ertradet.
Highsmith, der im ersten Spiel übrigens auch direkt
gezeigt hat. Hat was gezeigt direkt. Highsmith ist jetzt, glaube ich, böse umgeknickt, ne, letzte Woche. Ist auch schon ist er schon draußen für das kommende Spiel jetzt gegen die Ravens. Aber ich denke mal, den kriegen die Saison noch zurück. Aber offensiv macht mir ein bisschen halt, also die Offensive macht mir in dem Sinne immer noch Sorgen, so das ist keine richtig explosive und produktive Offense, ne? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist nur die 26 beste Run-Offense der Liga. Auch wenn man sich das so anguckt und denkt, boah, die laufen eigentlich nur den Ball, so Najee Harris das Pferd, weißt du. Aber so effektiv ist das nicht, was zumindest Yards per Attempt angeht. Ne? Also das ist jetzt die Kennzahl, die ich hier genommen habe. Und auch die Passing-Offense ist halt okay, aber jetzt nicht Elite. Ne? Also da fehlt halt so einem Russell Wilson und generell so, was das Skill-Core angeht und so, dann glaube ich nochmal so der Schritt zum Elite-Tier, was Offense angeht, aber wäre nicht das erste Mal, dass wir einen sehr, sehr, sehr tiefen Playoff-Run sehen von einem Team, was eine okay Offense hat und eine parate Defense, ne? Also, long story short, ich glaube auch, dass wir mit den Steelers in den Playoffs, dass wir die Steelers in den Playoffs sehen.
Junge, wann stehst du auf abends?
Das waren die 30 Minuten.
Ach was, das war der Timer für die 30 Minuten. Wir brauchen noch 5 Minuten.
Ja, wir machen das jetzt einfach noch so kurz. Wir machen jetzt danach, machen wir Wrap-Up. Und dann einmal kurz Rapid Fire, was du zu Anthony Richardson denkst.
Boah, super.
Wrap-Up, ich glaube, die Steelers kommen in die Playoffs. Hätte ich vor der Saison nicht unbedingt gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist ein Playoff-Team, was auch einen Playoff-Run machen wird. Also ich glaube, so ein, zwei Spiele, vielleicht wenn sie sogar Homefield Advantage irgendwie kriegen, weil die Ravens ja ein paar Eier gelegt haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie da ein oder zwei Spiele gewinnen. Aber ich glaube, für den großen Coup reicht's dann einfach nicht.
Nee, für den großen Coup glaube ich auch nicht. Ich habe am Anfang, als ich hier recherchiert habe, habe ich überlegt, ich definiere sie ja immer als, sind das Eli Manning Super Bowl Teams? So nach dem Motto, ob die Steelers halt so einen Run wie die Giants halt damals machen könnten, weil das Team an für sich ja schon, wie du es ja auch gesagt hast, ne, über eine zum Beispiel monströse D-Line verfügen. Und ob sie halt
Cam Hayward spielt ja übrigens auch noch, haben wir noch gar nicht angesprochen, ne? Einer der besten Verteidiger dieses Jahr.
Ja, und also. Ich glaube auch, ne? Also die in der AFC sich so durchzumogeln bis in den Super Bowl ist, glaube ich, relativ schwer. Aber ich würde auch sagen, ich sehe die Steelers ehrlich gesagt als ein Team, was so in der Wildcard-Round gewinnen kann, dann ein bisschen Glück haben muss mit dem Gegner, der kommt. Aber ich glaube persönlich, dass die for real sind. Und die kommenden Wochen werden, glaube ich, relativ even werden, was das Gewinnen und Verlieren angeht, sodass du nachher so mit deinen 11, wenn es gut läuft, 12 Siegen reinkommen solltest. Aber ich gehe mal eher gerade so ein bisschen von 11 Siegen aus und einem echt soliden Team. Und ey, eine Sache noch, weil wir ihn immer, ich will nicht sagen, dass wir ihn verarscht haben oder so, aber Arthur Smith muss man ja auch zumindest so einen gewissen Shoutout geben, weil der Mann zeigt halt gerade auch.
Aber wir haben als Podcast auch gesagt, dass der Mann ein guter Offense-Coordinator
war. Guter Punkt, da haben wir ihn immer gepraised. Wir haben
als Headcoach haben wir das hinterfragt.
Ja, als Headcoach haben wir, ne, stimmt, gut, dann nehme ich, das verarschen wir jetzt wahrscheinlich auch zu hart. Aber
wir haben ihn auch verarscht, wie er seine Skillspieler einsetzt, das muss man auch sagen.
Deswegen, aber da nur vielleicht Props von meiner Seite auch oder von unserer Seite aus nochmal an die Steelers dementsprechend. Ich glaube, ihr seid for real.
Wir verkaufen jetzt die extra 3-4 Minuten Anthony Richardson einfach nicht als unser Unvermögen, sondern einfach als Bonusmaterial.
Ja klar, Bonusmaterial, weil wir ja den Leuten am Anfang auch erstmal versorgen mussten.
Ey, gerade Marc, Breaking News, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, Anthony Richardson wieder QB1.
Ach was?
Ja, krass.
Gerade, wow.
Rapid Fire, was denkst du dazu? Schnell, los.
Absolut richtige Entscheidung.
So.
Die Colts beißen sich für die letzten 2 Wochen in den Arsch, dass sie es überhaupt gemacht haben. Steichen wird sich
krass, wie schnell man sich so einen Ruf als guter Headcoach wieder verspielen kann.
Das ist
ne?
Wahnsinn. Das war auch so mein Gedankengang dabei, wie so, auch vor allem auch wie.
Letztes Jahr Frontrunner für Coach of the Year übrigens, ne? Ja. Oder unter anderem in der Konversation.
Das zeigt aber auch wieder, dass die NFL, also dass man in der NFL ja auch irgendwie ein bisschen aufpassen muss, wie impulsiv man mit seinen Entscheidungen umgeht. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, von wem es geforst war, ne? Also ob es von ganz, ganz oben gekommen ist, in dem Fiebertraum die Playoffs zu erreichen zu können und in der AFC richtig aufzuräumen mit Joe Flacco.
Also ich finde, du kannst nicht sagen, dass Owner und Milliardäre Einfluss haben in der NFL.
also in meinen Augen absolut.
Finde ich delusional von dir jetzt.
Ja.
Wenn wir ganz hart sind, ehrlich zu dir sein.
Ja, wenn wir ganz hart sind, müssen wir eigentlich sagen, die Colts haben sich 2 Spiele Evaluation beraubt, ne? Also von Anthony Richardson, die sie hätten haben können. Und schön, dass er wieder da ist, schön, dass er die Möglichkeit bekommt, seinen Status als First-Round-Pick und noch nicht als Bust. Dass er das beweisen kann, dass er es kann. Mal gucken, vielleicht, keine Ahnung, mal sehen. Ich bin gespannt, was wir 2 Wochen bringen können.
Ja, also für mich war das ja auch weniger eine spieltechnische, wir setzen dich jetzt auf die Bank, weil du bist nicht gut genug, sondern eher eine pädagogische Maßnahme von, du hast den Medien erzählt, dass du müde warst und rausgegangen bist, oder du hast dein Team gequittet, das machst du als Quarterback nicht, so dass die Lektion lernen jetzt mal. So, das war, glaube ich, so lernen, wie man ein Quarterback ist. Also neben dem Platz und dann lernen auch gleichzeitig, wie man Quarterback spielt. So, das zusammen hat, glaube ich, dazu geführt, dass er dann jetzt mal sitzen musste.
Ja.
Ich würde es nicht erwarten, dass die Leistung auf dem Platz unbedingt besser ist, aber ich glaube zumindest aus der pädagogischen Sicht und aus der Leadership-Sicht wird er hoffentlich seine Lektion gelernt haben.
Absolut, deswegen, ich bin also...
So.
Wow, es fühlt sich richtig voll komisch an. Ne?
Das fühlt sich so komisch an. Fühlt sich an wie so ein halbfertiges Produkt. Aber das ist voll der komische Vibe, aber...
Wenn ihr mal ein volles... Quatsch, so dürfen wir es jetzt auch nicht sagen. Wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu hören, ne? Morgen Abend gibt es dann wieder die Preview, die wird wieder standesgemäß...
Bringen wir die nach wie vor donnerstags abends raus?
Ja, klar.
Okay.
Warum nicht?
Ja, weiß ich nicht, dann sind die Folgen so jeden Tag, weißt du?
Na gut, aber das ist ja irgendwo auch Sinn und Zweck einer NFL-Saison, ne? Viel, den Leuten viel Material zu bieten.
Wir können ja zum Beispiel Dienstagmittag Review, dann Mittwochabends dieses kurze Ding und dann freitagsmorgens.
Ja, aber warum sollen wir Leuten ihrem Einschlafritual an einem Donnerstagabend berauben?
Ist so, stimmt auch wieder.
Also,
ihr müsst uns einfach versprechen, dass ihr alles hört.
So,
ihr könnt euch das ja selber einteilen.
So.
Wird ja nicht überprüft.
Genau. Aber wie gesagt, das ist unser kurzes Format. Wenn ihr Bock habt, also ihr solltet Bock haben, noch mehr über die NFL zu erfahren, donnerstags Preview und am Dienstag gibt's was, Valentin?
Review.
Und die Review ist wie lange?
Meistens so 2,5 Stunden, 3 Stunden.
So, deswegen, wir freuen uns auf euch und das war's vom Football-Wohnzimmer von
Fokus.
Fokus.
Football.
Tschö.
Geil. Komisch.
Komisch, aber geil.
Komisch, aber geil.
Tschö.